Falcon!
Falcon! Punch!
Finish him!
Shotgun!
Stars!
Hallo und herzlich willkommen zu Sound of Gaming, dem brandneuen Podcast, der sich mit dem Thema Gaming und allem, was so dazugehört, auseinandersetzt. Ich bin der Tobi und mit an meiner Seite ist natürlich wieder der Dennis.
Grüß euch.
Vorab möchte ich mich oder möchten wir uns heute erstmal bedanken, weil wir haben jetzt in den letzten paar Tagen doch einiges an Hörern und Feedback bekommen. Gerade auf unserer Hauptseite Soundcloud und ja, beziehungsweise auch auf Facebook, und da möchten wir uns einfach bedanken, denn das freut uns natürlich richtig, wenn wir sehen, so das Zeug kommt an, und wir haben auch, wie gesagt, Kritik bekommen, konstruktive Kritik, und ja, das hat uns wirklich so gefreut. Das hat uns auch ein bisschen geholfen, weil wir konnten dann danach ein paar technische Einstellungen anpassen bzw. optimieren und hoffen, dass der Podcast dadurch in Zukunft noch besser wird. Dann noch ein paar organisatorische Sachen. Wenn ihr uns nicht eh schon folgt, dann findet ihr unseren Podcast auf den gängigen Plattformen, also wie schon genannt, auf SoundCloud, auf iTunes, auf Podomatic.com, auf YouTube, Twitter und Facebook. Dort einfach nach Sound of Gaming, alles zusammengeschrieben, suchen, und ihr solltet unseren Podcast finden. Über Kommentare, über Anregungen, über Likes oder natürlich über Abos freuen wir uns richtig, denn das hilft uns momentan am meisten weiter. Und dann, ja, dann können wir unseren Podcast immer weiter und weiter ausbauen. Genau. Jo, dann Dennis, dann würde ich dich jetzt natürlich als nächstes wieder fragen, was hast denn du so erlebt die letzten paar Tage, beziehungsweise gibt's was du berichten kannst?
Nun ja, also das ist jetzt auch zu dem folgenden Thema passend. Ich war jetzt auf Nebenjobsuche, so ein bisschen was für Teilzeit eben, dass ich so ein bisschen mehr Geld ansammeln kann und die neuesten Releases halt zu kaufen. Und weil das halt ein bisschen schleppend vorangeht, musste ich meinen heißgeliebten Fighting Stick verkaufen. Ist halt leider nicht anders machbar gewesen. Dadurch wird halt bald Nier Automata finanziert. Und ja, also ich hoffe, ich bekomme jetzt bald einen Nebenjob, dann wird das halt ein bisschen besser für mich sein. Und sonst hätte ich da jetzt nicht wirklich was zu berichten. Und deshalb gebe ich das Wort jetzt an dich weiter.
Jo, also ich habe doch wieder ein paar Sachen erlebt, beziehungsweise ich kann ein paar Sachen erzählen. Ich bin immer noch auf der Suche nach Nio für die PS4. Also es kommt ja morgen raus, also Tag der Aufzeichnung ist der 7.2. Ich war jetzt heute nochmal bin jetzt direkt nach der Arbeit ein bisschen gefahren und in so einen Elektronikladen gegangen, beziehungsweise in so einen Multimedia-Laden, bei dem ich eigentlich dachte, der hat das 100 Pro da. Und bin zu einem Mitarbeiter hingegangen, der hat es dann im System nachgeschaut, und da war das Spiel noch nicht mal registriert. Also das ist noch nicht mal irgendwie als Eintrag irgendwie angelegt bei denen. Also ich weiß nicht, was da los ist. So alle haben es inzwischen schon, können es zocken, bei Mediamarkt holen, bei Saturn.
Die ganzen du hast Online-Seite. Einfach kein Glück.
Also ich muss auch sagen, ich bin langsam echt gefrustet. So. Und bei Amazon möchte ich es mir halt nicht holen, weil da habe ich in letzter Zeit eher ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht.
Ja, geht mir genauso.
Und gerade bei so Seiten wie Gameware oder so, da ist jetzt das Vorbestellerkontingent komplett ausgeschöpft, und dann weiß man eigentlich gar nicht wirklich, wann man das Spiel dann bekommt, ob man es überhaupt zu Release dann bekommt oder ein paar Tage später. Und wenn wir dann jene Folge dazu machen würden, dann wäre es eigentlich schon wichtig, dass man das Spiel so da hat.
Ja, ja, eben. Und ja, das ist halt in letzter Zeit auch auf Amazon der Fall, dass man die Spiele erst ein bisschen später bekommt, und das ist halt echt zum Kotzen.
Und das ist halt auch richtig teuer ist bei Amazon. Ich meine, wenn du da was vorbestellst, da zahlst du, womit wir dann auch direkt beim Thema wären, aber lass uns das noch kurz fertig machen. Da zahlt man dann 70 € und ein paar Tage gehst dann mindestens 10 € runter direkt, und dann denkt man sich auch, ja okay, hätte ich auch ein bisschen länger warten können. So.
Ja.
Ja, aber dann noch was anderes, was ich so zur Zeit wieder spiele. Ich weiß nicht, ich hatte das die letzten ein, zwei Jahre so, dass ich immer mal wieder Spiele rausgekramt habe, die ich früher gespielt habe. Das war letztes Jahr, war das Diablo 2 so der Fall, dass ich das nochmal installiert habe und dann habe ich es nochmal komplett durchgespielt. Also alle drei Schwierigkeitsgrade, normal, Albtraum und Hölle dann am Schluss sogar. Meinen Bruder hatte ich da dann auch angesteckt, so, der hat dann auch immer wieder zugeschaut und den hat es dann auch wieder in den Fingern gejuckt, der hat es dann auch installiert und dann haben wir so ein bisschen zusammen das Spiel durchgespielt und das hat echt so Spaß gemacht wieder. Und im Moment, nochmal auf die alten Spiele zu kommen, spiele ich wieder so ein bisschen Heroes of Might and Magic 4, wenn du das kennst.
Ja, klar, kenn ich auf jeden Fall.
So ein rundenbasiertes Fantasy-Strategiespiel und ich weiß nicht, das ist von der Grafik her, ist das jetzt nicht mehr das allerbeste, aber ich kann irgendwie mit den neuen Heroes of Might and Magic spielen, also gerade so den ab dem 5. kann ich irgendwie nicht mehr so groß was anfangen und deswegen habe ich jetzt nochmal die Kampagne angefangen beim 4. Teil, beziehungsweise bei der Erweiterung vom 4. Teil und ja, ich finde Strategiespiele, so rundenbasiertes Zeug, finde ich eh Hammer.
Also ich habe jetzt auch ein bisschen mit StarCraft 2 nochmal installiert und habe da halt auch ein bisschen jetzt gespielt und ja, ich muss, also es macht schon Spaß, ab und zu so Strategie zu spielen und ich bin halt kein großer Strategie-Fan, aber Warcraft 2 war mein erstes PC-Spiel und deshalb ist halt so ein bisschen Strategie in meiner DNA. Also ich muss es irgendwie ab und zu mal so ein bisschen zocken. Das brauche ich irgendwie.
Okay, welches StarCraft spielst du dann? Das normale, die Standardversion oder die Erweiterung? Also es gibt ja Heart of the Swarm, glaube ich, und Legacy of the Void.
Welches, genau, also Legacy of the Void habe ich jetzt noch nicht gekauft, weil ich das halt nicht so regelmäßig spiele, aber ich habe Wings of Liberty und Heart of the Swarm installiert.
Okay, ja, also die ersten beiden, beziehungsweise das Wings of Liberty und Heart of the Swarm finde ich auch überragend so.
Ja, die machen echt Spaß. Also die Kampagnen sind auch gut gemacht, finde ich.
Mit der dritten Fraktion kann ich jetzt nicht so viel anfangen, einfach weil ich die Charaktere und wie gesagt die Fraktion nicht so gerne mag, aber ansonsten, ja, halt wieder typisch Blizzard, das ist einfach poliert bis zum geht nicht mehr. Das ist wie alles, was von Blizzard kommt, einfach so, keine Ahnung, auf höchstem Level und das macht einfach, ich finde, das macht teilweise richtig süchtig, die Spiele, die einfach abliefern.
Ja, das ist echt so. Also das kann ich so bestätigen. Das ist wirklich
also,
so.
Also ja, WoW oder Hearthstone oder was auch immer, werden wir nachher auch bestimmt noch drüber reden. So.
Auf jeden Fall.
Dann würde ich jetzt das Wort an dich übergeben, beziehungsweise ich würde noch kurz das Thema anschneiden und zwar soll das Thema heute sein, wie viel Geld geben wir für Games, für Videospiele aus? Warum geben wir so viel Geld aus? Und dann noch als Zusatz der berühmte Pile of Shame. Das sind jetzt zwei bis drei größere Themen, denke ich mal. Aber man kann halt durchaus sagen, dass diese Bereiche alle so ein bisschen ineinander greifen. Das werden wir auch nachher sehen, wie sich das so aufeinander auswirkt. Und da möchte ich jetzt einfach mal das Wort an dich übergeben, Dennis.
Alles klar. So, ich starte dann mal mit Free-to-Play und wie sich diese Spiele halt finanzieren. Nur mal so ganz kurz, also wir wollen da jetzt nicht zu tief reingehen, sonst finden wir keinen Weg mehr raus. Also Free-to-Play-Spiele wie zum Beispiel Dota 2 oder League of Legends finanzieren sich ja hauptsächlich durch Skins oder Booster und eben solche kosmetischen Items. Manchmal sind es auch Events. Bei Dota 2 gibt es manchmal solche Items, die man dann extra für Events kaufen kann, um sich irgendwie ein bisschen hoch zu boosten und Skins oder Skin Packs oder solche ähnlichen Dinge zu kaufen. Dann haben wir halt noch Rollenspiele online, die eigentlich free to play sind, aber eben pay to win Sachen anbieten, die man für Geld kaufen kann, oder Boosts, die einen irgendwie aufleveln direkt zum höchsten Level oder so, solche Sachen eben, die dann halt Geld kosten. Und das sind dann diese Dinge, die Free-to-Play-Spiele hauptsächlich halt finanzieren.
Ich würde da jetzt ganz kurz noch WoW einwerfen. WoW ist ja im klassischen Sinne nicht Free-to-Play, weil man ja eine Jahresgebühr zahlen muss so, aber Hearthstone, beziehungsweise Hearthstone wollte ich einwerfen. Das ist auch so ein Spiel, was ich jetzt eigentlich seit 2014 spiele so. Seit es eigentlich die Beta verlassen hat und ja, also ich mag gar nicht zusammenrechnen, wie viel Kohle ich da schon für irgendwelche Booster oder irgendeinen Arena-Zugang liegen gelassen habe, aber das ist einfach auch wieder typisch Blizzard so, das ist so motivierend und das macht so viel Spaß, das zu spielen, ja, dann zahlt man halt mal kurz irgendwie 1,80 Euro oder 1 Euro für einen Booster oder was auch immer so. Das ist dann, das tut auch nicht weh, aber in der Summe ist es wahrscheinlich erschreckend, wenn man das alles mal zusammenrechnen würde, denke ich mal.
Ja, das kenne ich auch von League of Legends, als ich das halt früher noch gespielt habe. Da sind ja auch jetzt mehrere, ich würde mal sagen, ich habe so um die 40 bis 50 Skins und ein Skin kostet schon mehr als 5 Euro oft. Und yeah, wenn man das dann ausrechnet, ist das halt eine Menge Geld über die Jahre.
Auf jeden Fall. Ja, aber da hat man halt auch, wie gesagt, so nicht so wirklich den Bezug dazu, wenn man das immer so Stück für Stück, so peu à peu sich das leistet und dann tut es nicht ganz so weh.
Ja, eben. Es ist halt nur die Summe am Ende, die dann ein bisschen, wie du schon gesagt hast, erschreckt.
Genau, ja. Ist auf jeden Fall richtig so. Aber ich finde halt auch, im Verhältnis dafür bekommt man halt auch gut was geboten, so was so die Spielzeit angeht. Also wenn man das dann nachher runterrechnen würde, wie viel Stunden, wie viel hunderte Stunden man da reingesteckt hatte, dann ist das auf die Stunde gerechnet wahrscheinlich gar nicht so viel, was man da ausgegeben hat.
Ja, wenn man das so sieht und so rechnet, dann ja, dann ist es wahrscheinlich schon so am Ende dann doch lohnenswert, dass man das Geld ausgegeben hat. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen motivierend, ne? Also wenn man, naja, so geile Skins kauft oder eben richtig geile seltene Karten aus dem Booster zieht, dann genau, ist man ja, halt schon so geil motiviert und es macht einfach mehr Spaß dann.
Auf jeden Fall. Ja, ein weiterer Punkt, den es hier zu bereden gilt, wäre dann natürlich die PC-Hardware und die Konsolen-Upgrades. Also wir sind da ja eigentlich in allem sind wir drin, weil wir haben ja beide einen relativ guten PC und auch aktuelle Konsolen, der aktuellen Generation meine ich. Und jo, da können wir auch den Leuten ein Lied von singen, was wir da schon an Kohle liegen lassen haben für PC-Hardware alleine.
Ja, vor allem für den PC. Ich meine, du weißt ja, wie die Intel-Prozessoren einfach, die kosten jede Menge an Kohle. Vor allem, wenn man jetzt hingeht und einen stärkeren i7 kaufen will. Also einfach so ein Prozessor, der eben nicht nur beim Multitasking und beim Editing, sondern auch noch beim Gaming einfach üble Performance liefert, da muss man schon ein paar hundert Euro blechen, alleine dafür. Und dann kommt noch ein Kühler, damit man übertakten kann, der kostet dann auch vielleicht schon irgendwo bei 60 bis 70 Euro. Dann kommt die Grafikkarte und die kostet dann nochmal 600 oder 700, je nachdem, wie der Anspruch dann aussieht. Und dann,
ja, okay, also,
ja, natürlich also, auch. Man könnte so weitermachen und es ist halt echt eine Menge Geld, das man halt liegen lässt dafür. Mhm.
Okay, ja, das stimmt. Also bei Grafikkarten muss ich sagen, 600 bis 700 Euro, das wäre schon High Class. Aber selbst wenn man so, ich sag mal, wenn man jetzt sich damit abfinden kann, dass man das Zeug nicht irgendwie auf der höchsten Auflösung spielen kann. Also ich habe jetzt schon seit einigen Jahren eine 79er GTX drin und die hatte damals auch 400 Euro gekostet. Das ist auch, wenn man sich überlegt, dass das bei den Grafikkarten gerade mal so gutes Mittelfeld ist, dann ist es eigentlich schon ziemlich erschreckend.
Oh ja. Ich meine, wir wissen ja, wie viel die besten Karten kosten. Die sind ja schon bei 700 bis 800 oder eben schon 1000 Euro. Ja, das ist schon eine Menge Geld. Damit könnte man sich halt 2 bis 3 Konsolen kaufen.
Genau. Ja, wobei wir dann auch schon beim nächsten Punkt wären, nämlich den Konsolen-Upgrades. Da gab es oder gibt es ja jetzt aktuell auch wieder einiges zu belabern. Sei es jetzt von Sony, die PS4 Pro, die es jetzt schon länger gibt, aber also ich kann da die Leute durchaus nachvollziehen, die da ein bisschen verärgert waren, wenn sie nachher irgendwie, also beziehungsweise erst vor kurzem eine PS4 sich geholt hatten und dann kommt jetzt die Pro raus, weil einfach sich die Hardware und die Spiele so schnell verändern, dass das jetzt schon quasi so ein Konsolen-Upgrade nötig war und dass es dann eben auch exklusive Vorteile für die Leute bietet, die jetzt so eine PS4 Pro dastehen haben. Also es gibt ja Spiele, die sind da jetzt komplett optimiert drauf, beziehungsweise haben einen eigenen Modus, der dann eben besser läuft wie auf der normalen Konsole. Und Microsoft ziehen ja nach, die sitzen ja nicht da und machen gar nichts. Bei denen soll ja jetzt auch dann die nächste Zeit, beziehungsweise wann soll die kommen, die Scorpio, gegen Ende Jahr war das, oder?
Genau, die soll halt irgendwie so November, Dezember, glaube ich, soll die erscheinen. Und die soll ja richtiges also True 4K Gaming liefern. Genau. Soll ja halt, das hat halt auch mit bisschen mit dem AMD-Dings zu tun momentan. Die haben ja Ryzen und Vega announced, also so die neue Grafikkarte und eben ihre neuen Prozessoren. Und die Gerüchte meinen, dass diese neue Hardware dann in der Scorpio verbaut sein wird. Und deshalb soll die dann so halt richtiges 4K-Gaming halt dann liefern können. Dann wäre die schon so ein bisschen, so man könnte sagen, das Doppelte an Power, was die Pro zurzeit liefert. Aber halt nur, wenn die Gerüchte stimmen sollten.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu der Weise. Also da kann ich im Moment irgendwie noch nicht sagen, ob ich das sehr vorteilhaft oder auch eben nachteilig sehe. Also von der Kohle her ist es natürlich nicht so cool, wenn man sich jetzt irgendwie, die Konsole ist noch mitten im Zyklus drin und dann kommt schon in nach der Hälfte der Zeit wird schon ein Upgrade rausgebracht und man ist eigentlich, wenn man gerade sowieso gerne zockt oder eben das auch schon länger macht und eigentlich das beste Erlebnis mitnehmen möchte, dann ist man ja schon quasi gezwungen, das mitzunehmen, so die PS4 Pro jetzt, um einfach das beste Erlebnis zu haben, was momentan geht.
Ja, leider. Und naja, ich bin halt einer derjenigen, der, ich dachte mir einfach, es wäre jetzt besser, wenn ich zum Beispiel 200 Euro für eine normale PS4 ausgebe und dann halt auf die Pro verzichte. Und das habe ich dann halt auch so gemacht. Und also fürs hochaufgelöstere Gaming ist halt mein PC da und das muss halt dann jeder für sich selber entscheiden.
Ja, auf jeden Fall. Weißt du, wenn wir gerade wieder bei PlayStation sind und den Preisen, weißt du gerade noch zufällig, wie viel damals die ersten Spiele so gekostet haben, gerade für die PSX damals?
Also ich weiß das noch ganz genau sogar. Wir waren damals im AlphaTech, das ist so der Elektroshop hier in der Nähe, und da kostete ein Spiel für die PSX 100 D-Mark. Und das war verdammt viel Geld damals. Also im Verhältnis zu heute, also da könnte man schon sagen, dass die 70 Euro von heute schon eher günstiger sind. Weißt du?
So im Verhältnis. Ja, mit der Inflation und mit dem, was die Leute damals verdient haben, war das schon krank so.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, 100 D-Mark und wenn man halt vergleicht, waren die Spiele halt damals, naja gut, okay, das war der Anfang so von 3D-Spielen und sowas. Und deshalb, weil das halt so eine neue Innovation war auf dem Markt, haben die Spiele und Konsolen dann dementsprechend gekostet. Und ja, also ich kann es halt nachvollziehen, aber es ist halt sehr viel Geld.
Das stimmt auf jeden Fall. Und auch die PS3 hatte zum Launch damals ja auch 699 Euro gekostet, also da muss ich dann auch sagen, da habe ich für mich selber dann einen Schnitt gemacht, so, da habe ich dann gesagt, nee, das ist mir das einfach nicht wert, dass ich das zahle, so, dann, und das hat sich ja dann auch relativ schnell eingepegelt, so, dass es dann ein paar hundert Euro runtergegangen ist, und ich glaube, ich habe dann 400 oder 500 Euro habe ich dann damals gezahlt, und das war dann schon eher tragbar, so.
Genau, also war bei mir auch nicht anders, ich glaube, ich hatte 1 bis 2 Jahre gewartet und dann halt ein bisschen später zugegriffen, weil der Preis, wie du schon gesagt hast, war halt einfach zu hoch. Ich meine, klar, der Blu-ray war ja damals neu. Und das, also ein neuer Blu-ray-Player hat damals um die 400 Euro gekostet. Und also da konnte man schon sagen, okay, der Preis, der ist nachvollziehbar, ist halt eine neue Technik. Aber für einen Normalverbraucher ist das halt schon ein bisschen zu hoch. Ja, deshalb habe ich dann auch gewartet, eben bis der Preis da ein bisschen tiefer war und dann zugeschlagen.
Genau. Jo, wie siehst denn du das aktuelle, den aktuellen Stand von beispielsweise so Spielhallen? Also ich weiß jetzt, ich kann da dazu halt so viel sagen, dass mir das immer früher im Urlaub, wenn wir irgendwo in Italien oder so waren, dass mir das da immer recht präsent war, weil da auch einfach viele Leute dann gezockt haben. Und weil es das bei uns ja eigentlich, also so eine Spielhallenkultur gibt es bei uns ja nicht so wirklich. Ich weiß, du warst ja vor kurzem in Japan, du kannst da vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen.
Ja, also ich war auch schon in 2012 war das, war ich auch in Los Angeles mal in einer Spielehalle, da waren halt auch so Dance Dance Revolution, so Tanzmatten und solche Shooter eben, wo man dann diese Knarren hat. Da waren auch schon nette Spiele, aber in Japan hatte man dann so sehr viele Beat'em-ups vor allem. Also Tekken eben das ganz Neue, Street Fighter und Virtua Fighter, solche Spiele halt. Weißt du, so Kampfspiele meistens. Und es ist echt erschreckend, wie schnell man da Geld los wird. Also man denkt ja, 100 Yen pro Spiel ist nicht viel, das sind ungefähr 1 Euro. Da macht man halt eine Münze rein und spielt mal online, verliert und will eine Revanche, dann geht noch eine Münze weg und dann kämpfst du nochmal. Mhm. Und ehe man sich versieht, hat man dann schon so um die 60 Euro losgeworden an einem Tag und innerhalb von ein paar Stunden.
Und das waren dann halt auch immer so Spiele, die das natürlich gefordert haben, dass man irgendwie ständig draufgegangen ist. Ich weiß noch, beispielsweise in Italien habe ich dann immer Metal Slug gespielt, und wenn du da als Kind irgendwie dran stehst und irgendwie mit der Spielmechanik oder mit der Steuerung nicht so klarkommst, dann verreckst du da halt die ganze Zeit so am Anfang, und dann hast du im Prinzip eine Münze nach der anderen reingeworfen so und bist irgendwie ständig zum Münzwechsler gerannt.
Ja, das ist halt einfach so. Ich meine, ich kenne das ja auch selber. Und Metal Slug, ich liebe das Spiel einfach heute noch. Und das ist ja auch so ein Spiel, wo man nach einem Treffer halt schon direkt stirbt. Also da gibt es keine Excuses. Ein Treffer und du bist weg. Und gerade sowas ist halt so ein Münzschlucker. Also die schlucken halt richtig viel Geld.
Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja, dann würde ich sagen, wir haben vorher schon ein bisschen drüber geredet. Lass uns doch mal über die tatsächlichen Konsolenspiele und so weiter reden. Da liegen die aktuellen Preise ja bei 60 bis 70 Euro pro Release. Das variiert jetzt natürlich ein bisschen, je nachdem, wo man es kauft. Aber so 60 Euro, denke ich, sind eigentlich eine gute Hausnummer, wenn man so ein größeres Spiel erwartet und wenn man das auch vorbestellt hat. Ich denke, das zahlt man da auf jeden Fall. Und dann kommen ja noch, also gerade bei Amazon beispielsweise, wenn es jetzt ein 18er Titel ist, kommen noch die 5 Euro drauf.
Ja, bei diese unnötigen 5 Euro. Oh Mann.
Bei irgendwelchen anderen Versand- und also Online-Händlern zahlt man dann noch Versand oder so. Also ja, da ist man heutzutage, ist man eigentlich schon relativ gut dabei mit 60 bis 70 Euro, denke ich mal.
Ja, also die neuen Spiele sind ja meistens so auf dem Niveau. Zum Beispiel Yakuza Zero war jetzt 60 Euro plus 5 Euro wegen dem ab 18 Titel. Mhm. Und dann sieht man sich halt jetzt zum Beispiel die neuen Spiele an, Horizon oder halt Nier, was jetzt bald erscheint, oder Nioh. Und die kosten halt alle 70 Euro auf Amazon. Also ist schon ein bisschen hart.
Ja, da muss ich sagen, bin ich jetzt auch eher so, gerade wenn es in den 18er-Bereich geht, bin ich so versuche ich so ein bisschen wegzugehen von Amazon und das irgendwo bei anderen Händlern zu bestellen, weil die zum einen haben die diese 5-Euro-Regelung nicht. Ich glaube, das ist bei Amazon, ist das halt einfach, ist das jetzt einfach vorgegeben, dass die das einfach, weil sie so groß sind inzwischen, die müssen das machen, die können also nicht mehr irgendwelches Zeug teilweise Minderjährige verschicken und so, sondern da muss einfach eine Prüfung stattfinden, eine Identifizierung, denke ich mal. Weil bei uns ist es dann eben auch so, dass an der Haustüre jedes Mal, man muss es persönlich entgegennehmen und man muss dann auch seinen Personalausweis bereithalten. Ich glaube, Amazon kann da relativ wenig machen. Da hat es jetzt beispielsweise einen Versandhändler wie Gamesware.at, die, wie der Name schon sagt, in Österreich den Sitz haben, die haben es einfacher, weil die sind da, glaube ich, nicht an diese Regelung gebunden jetzt.
Ja, also Amazon ist da auf jeden Fall ein bisschen, also ist zur Alternative geworden, würde ich sagen, weil da eben die Preise ziemlich hoch sind. Jedoch bei Mediamarkt oder Saturn sind die Preise nicht besonders unterschiedlicher. Die haben dann auch meistens so 60 bis 70 Euro eben. Und ja, GameStop genauso. Ich meine, die sind arschteuer dort.
Die müssen eben auch noch ihre Mitarbeiter zahlen im Prinzip. Also gerade so die Leute, die da im Verkauf arbeiten, also oder die Leute da beraten, das kommt dann bei also Mediamarkt und so GameStop. Wobei GameStop ist eh eine Ausnahme so.
Ja.
aber die anderen Unternehmen wie jetzt Saturn oder Mediamarkt, wie gesagt, die müssen da einfach noch eine Gebühr oben drauf hauen, weil sie ja sonst mit ihrem, also ihre Leute wahrscheinlich gar nicht richtig zahlen können, wenn sie das auch irgendwie, keine Ahnung, so verkaufen, wie es jetzt Amazon dann nach ein paar Tagen anbietet. Das ist eben auch das, die Spiele bleiben ja dann auch meistens so vom Preis her, wie sie beim Release waren, und das geht erst ganz, ganz schleppend so nach und nach, gehen die Preise runter, und man findet teilweise, ich habe es halt wieder gesehen, man findet in Watch Dogs 2 findet man für 69,99 Euro, lag es noch im Regal drin und gestern habe ich es für 29 irgendwo online gesehen. Also das ist teilweise ist es schon eine Sauerei, was da abgezogen wird.
Ja, es ist halt nicht zu ändern. Manchmal ist es halt so krass, dass manche Preise erst gar nicht abgeändert werden im Shop. Und deswegen ist es halt oft ein bisschen schlauer, dann online zu bestellen, halt je nachdem, wie die Preise dann sind, ne? Kann man dann so ein bisschen vergleichen. Und wenn man dann ein bisschen wartet, wenn man warten kann, sage ich mal, wenn man die Geduld hat, dann sollte man halt Online-Shops und ihre Preise dann im Auge behalten.
Genau, wenn man warten kann, das ist auch ein gutes Stichwort, da kommen wir nachher, das greifen wir nachher auch nochmal auf jeden Fall.
Ja,
ja. Also so viel zu den Konsolenspielen, dann beim PC sieht es ja ein bisschen anders aus, also da läuft ja im Moment, beziehungsweise schon seit längerer Zeit läuft es ja jetzt alles eher über solche sogenannten Keys ab, dass man sich irgendwo bei Steam oder bei Kinguin oder GOG oder so, ne, bei GOG stimmt gar nicht, da bekommt man keinen Key, aber bei Origin oder so, dass man sich da quasi halt einen Key kauft und das dann auf den jeweiligen Plattformen einlösen kann und da hat man im Prinzip gar keine physische Version mehr, sondern man hat es nur noch digital alles in irgendwelchen Accounts drin, wie jetzt schon gesagt, bei Steam beispielsweise, und da ist es natürlich dann vom Preis her so, dass es eher günstiger gehalten wird, weil da eben der ganze Aufwand nicht betrieben werden muss, um eine physische Version zu vertreiben, um das herzustellen, um die Verpackung und so, die Hülle und so zu produzieren, um das irgendwo ins Regal zu stellen, sondern das wird halt einfach dann ja oftmals zum halben Preis oder so schon verkauft. Ich hatte das beispielsweise bei Resident Evil, dass ich da für den 7er, ich habe vor Release habe ich keine 30 Euro für den Key gezahlt und das bin ich dann eigentlich durchaus bereit zu zahlen. So.
Ja, also da kann man nicht meckern, das ist ein neues Spiel und 30 Euro, das ist dann echt nicht viel für das. Also ja, da wird man auf jeden Fall zuschlagen, wenn man das Spiel haben will.
Genau, aber da muss man eben selber so abwägen, ob man jetzt sagt, okay, ich möchte das Spiel vielleicht, ich zahle jetzt ein bisschen mehr, damit ich das Spiel dann später vielleicht wieder ein bisschen, beziehungsweise weiterverkaufen kann, oder ich möchte mir ins Regal stellen, oder ob man sagt, nee, mir reicht, wenn ich das digital habe, dann zahle ich einmal ein bisschen weniger und habe dann dafür irgendwie nicht hier ein Spiel rumliegen, was Platz wegnimmt oder was verstaubt. Das ist eben persönliche Präferenz, muss man dann eben schauen.
Genau, also ja, also wie es einem dann halt lieber ist, wenn man das, wie du schon gesagt hast, nicht verkaufen will, dann ist es halt besser, dass man es, wenn man kann, auf Steam kauft, beziehungsweise einen Key, der günstig ist. Und ja, dann spielt man es halt und hat weniger gezahlt und ich denke mal, dann ist man halt auch zufriedengestellt.
Denke ich auch, ja. Es gibt aber dennoch Spiele, die möchte ich mir unbedingt kaufen, und zwar sind es ja die sogenannten Limited bzw. Collectors Editions. Weiß nicht, kannst du da ein bisschen was dazu sagen, wie das bei dir so ist?
Ich habe ja auch ein paar Collectors rumliegen. Na naja, gut, zu meinem Glück waren das halt eher günstigere. Die habe ich in Japan gefunden und die waren halt so bei 30 Euro. Das sind ungefähr 3 bis 4 Collectors Editions, die ich da halt gekauft habe. Konnte nicht widerstehen. Nur jetzt, wenn man sich jetzt zum Beispiel Tekken 7 anschaut, was ich ja unbedingt kaufen möchte, die kostet in der Collectors für den PC schon bei 125 Euro und für Konsole schon bei 150 Euro. Also das ist schon heftig, was man da halt ausgeben muss für eine Collectors heutzutage.
Denke ich schon. Also ich muss es jetzt auch da wieder aktuell ein Beispiel nennen. Bei Resident Evil 7 hatte ich mir ja die Collectors Edition vorbestellt, weil ich einfach wusste, okay, das Spiel holst du dir auf jeden Fall so, und dann habe ich mir das bestellt, weil ich eben auch mitbekommen habe, dass es auf eine Stückzahl limitiert ist, und das finde ich dann immer ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn eine Limited Edition, wie der Name schon sagt, wenn das auch tatsächlich limitiert ist. Was bringt mir eine Limited Edition, wenn ich nachher irgendwie keine Ahnung, wenn es da 10.000, 100.000 Editionen gibt und die dann alle irgendwo im Laden rumstehen, weil sie keiner kauft, da hast du ja dann quasi, weißt du, wie ich meine, du hast ja da dann gar keinen Wert dahinter, weil das ja gar nicht knapp wird irgendwann. Es gibt ja eine unbegrenzte Menge an dem Zeug. Und das finde ich eben wichtig, dass man da dann auch sagt, okay, wir haben so und so viel hergestellt und die Leute, die sich eine kaufen, beziehungsweise die das vorbestellen, die bekommen auch eine, und die dann danach kommen, die müssen halt eben wahrscheinlich dann mehr bezahlen auf beispielsweise eBay oder Amazon. Und um wieder zu Resident Evil zurückzukommen, ich hatte da glücklicherweise gleich eine bekommen. Ich habe die dann auch vor ein paar Wochen, ist es jetzt schon her, ist die mir dann zugestellt worden. Und da muss ich aber dann sagen, also ich habe die Version ohne Spiel gekauft, die auch an keine Plattform gebunden war, und die hatte 99 € gekostet. Und ja, ich weiß nicht, was da dann 99 € wert gewesen sein soll in dem Ding drin, weil das war ein Artbook, das war dieser komische USB-Stick als Finger, den sie in der Demo schon das Mysterium gab, da, wenn man nicht genau wusste, was man damit machen muss. Und dann war halt noch das riesige Anwesen dabei, was auch richtig billig ausgesehen hat. Also wie gesagt, ich war da richtig enttäuscht so, und ich habe nicht so ganz verstanden, warum die da jetzt 99 € von mir haben wollten.
Ja, das ist der Fall. Das war auch mit Mirror's Edge Catalyst Collector's Edition letztes Jahr der Fall. Man sieht ja die Statue dann auf den Bildern, wenn man es online kaufen möchte oder beziehungsweise vorbestellen möchte. Und sie sieht ja halt sehr hochwertig aus. Nur wenn man es dann in der Hand hat, dann ist es schon ein bisschen anders. Dann merkt man, wie die Farben ein bisschen, schloppy, so ein bisschen faul irgendwie angemalt wurde, die Statue. Dass da halt ein bisschen scheiße aussieht, wenn man halt von nahem guckt. Dann merkt man halt schon, dass da nicht so viel Arbeit drin steckt, wie man es von dem Preis erwarten würde.
Ja. Also ich muss sagen, ich habe die Resident Evil CE dann auch wieder verkauft. Ich habe sogar jemanden gefunden, der sie mir für über 200 € abgekauft hat. Von daher hat sich's dann letztendlich doch für mich gelohnt so.
Oh Mann. Ja. 200 € ist deswegen, ja, das ist echt tolles Geschäft gemacht.
Ja, also die war auch innerhalb von wenigen Stunden hatte ich die bei eBay drin und die war dann auch weg. Also derjenige, der wusste auch, auf was er sich da einlässt, habe ich das Gefühl, der hat auch nicht irgendwie rumgemeckert, ja, was, das ist ja voll der Billigscheiß oder so, sondern der hat, glaube schon, der wollte das unbedingt, und für ihn war das dann auch 200 € wert, und dann waren ja im Endeffekt alle zufrieden. Das ist zumindest das, was ich mir jetzt einrede, damit ich kein schlechtes Gewissen habe.
Ja, ich sehe da jetzt auch keinen Nachteil. Ich meine, die Leute sollten sich halt auch ein bisschen informieren, bevor sie was kaufen. Uns ist es ja auch schon oft passiert. Ich meine, die Entwickler verarschen uns halt manchmal. Dass die halt sagen, ja, so viel Geld und hier Collectors, hochwertig, bla bla bla. Und dann kaufen wir das, bezahlen das ganze Geld und kriegen einfach nur Scheiße geliefert. Ich meine, ja, jeder wird halt hier verarscht, oft.
Ja, genau, also das stimmt auf jeden Fall mit den Limited und mit den CEs. Da muss man schon aufpassen, was man sich da vorbestellt, beziehungsweise was man da dann geliefert bekommt. Und ja, man muss einfach ein bisschen abwägen, denke ich mal. Und wenn es dann richtig schlecht sein sollte, dann hat man ja immer noch die Möglichkeit, es weiter zu verkaufen.
Gott sei Dank.
Dann würde ich direkt weitergehen. Und zwar, auch ein großer Punkt sind ja die sogenannten Vorbestellerboni. Ich meine, das gab es früher. Weiß nicht, ob es das früher überhaupt gab. Ich glaube, zu PS3 oder also zu PS2-Zeiten gab es das noch nicht so wirklich. Bei der PS3 kam es dann langsam so, und inzwischen ist es ja eigentlich schon etabliert irgendwie, dass es Vorbesteller-Boni gibt, dass es irgendwie, keine Ahnung, zig verschiedene Editionen, wie jetzt beispielsweise bei Watch Dogs 2 gibt. In der einen ist dann das drin, in der anderen ist wieder das drin, oder der Hersteller, also GameStop beispielsweise, hat dann diese Version, oder Amazon verkauft nur diese Version. Ja, ist auch ein bisschen also eine Geldmacherei, finde ich.
Ja, natürlich. Man will ja sicher gehen, dass die Leute auch vorbestellen. Man will halt schon vor dem Release Geld machen. Und deshalb gibt es halt diese Boni. Man will einfach, dass die Kunden schneller zur Tasche greifen, zum Geldbeutel halt, und schon vor dem Release bezahlen. Und dann, wenn das Spiel, also selbst wenn das Spiel dann ein bisschen scheiße ist bei Release, haben die Entwickler schon ihr Geld bekommen, und ja, sie sind halt dann halt wunschlos glücklich, und die Kunden müssen drunter leiden.
Ja, also finde ich auch, also es ist nicht ganz so schlimm von der Gewichtung her, weil das wirkt sich ja jetzt nicht großartig auf das Spielerlebnis aus. Es ist halt auch wieder so ein Mechanismus, der genutzt wird, um vorab, wie du sagst, schon möglichst viel Zeug zu verkaufen. Und was man da auch noch mit anfügen könnte, wären jetzt die DLCs und die Microtransactions. Ja, also bei DLCs muss ich so sagen, es gibt Hersteller wie jetzt oder ein paar Entwickler wie jetzt beispielsweise From Software, die bei denen ist, also sind die DLCs immer komplett eigenständige Spiele und da ist es mir wirklich, dass mir wirklich jeder Euro ist es da wert, den ich da ausgebe, aber es gibt ja dann andere Hersteller, die machen das bewusst so, dass sie irgendwie ein Spiel fertig produzieren und dann nehmen sie von dem fertigen Spiel, nehmen sie irgendwelche Teile weg, die sie dann nachher als DLCs verkaufen, also fernab vom eigentlichen Hauptspiel und dafür dann nochmal irgendwie die Hälfte oder ein Viertel vom eh schon hohen Kaufpreis verlangen für die Spiele. Das finde ich auch ein bisschen krass so.
Das siehst du ja vor allem bei Battlefield und Call of Duty. Da wird ja die, also mehr als die Hälfte des Spiels, was man anfangs bekommt, dann halt als DLC verkauft. Dann bezahlst du ja so 40 bis 50 Euro, sage ich mal, für das Spiel. Und dann nochmal 60 bis 70 für einen Season Pass. Ist ja völlig normal heutzutage.
Ja, Season Pass, das wäre auch so mit das nächste gewesen. Das ist gerade bei den Online- beziehungsweise bei den Multiplayer-Spielen ist das ja auch ein großes Ding so, dass man da auch gleich Season Pässe anbietet, die dann irgendwie quasi so ein die Katze im Sack ist, sage ich mal. Man schließt quasi einen Kauf ab über irgendwas, von dem man eigentlich noch gar nicht so genau weiß, was ist überhaupt drin im Season Pass, wie groß wird der Umfang sein, was bringt mir das überhaupt, aber wie du sagst, das sind dann auch oft schon hochpreisige Dinge, die man dann abseits vom Spiel noch kaufen muss und ja, da wird der Kunde halt schon richtig heftig zur Kasse gebeten, so.
Auf jeden Fall. Ich meine, vor allem, wenn man sich jetzt um ein aktuelles Beispiel zu nennen, das wäre Street Fighter 5. Das war halt ein Vollpreistitel zu Release und hatte 14 Kämpfer insgesamt, also zu Release halt, ne? So vom Stamm her, 14 Kämpfer, alles gut, ne? Es gab nur den Multiplayer und Survival und Training, so Standard, so einfach so ein Skelettgerüst als Spiel, Vollpreis, alles gut. Und dann wurde schon für 6 Jahre oder 5, also eigentlich sind es halt 5 Jahre, also es wurden 5 Season-Pässe für jedes Jahr angekündigt und die kosten halt jedes Jahr 30 Euro. Das sind dann immer 6 Kämpfer pro Jahr und ja, 5 mal 30 Euro sind ja 150 Euro am Ende plus den Vollpreis von 50 Euro oder beziehungsweise 60 Euro für die PS4 dann. Dann ist man schon bei 210 Euro, nur um alle Kämpfer zu haben. Also nur um das Spiel irgendwie komplett zu kriegen, muss man am Ende 210 Euro ausgegeben haben. Und das ist schon, also da sind wir noch nicht mal bei den Skins und sowas. Es gibt ja noch mehr DLCs. Und ja, die sind alle ausgenommen. Und man ist dann bei 210 Euro. Und das ist echt verdammt Wucher. Das ist einfach nur Bullshit, was sie da abziehen. Das ist dann auch einer der Gründe, warum ich Capcom kein bisschen ausstehen kann.
Okay, ja, da weiß man dann schon, wo das Geld hingeht. Ja. Auf jeden Fall. Ja, dann jetzt haben wir aber genug gerantet, so, dann lass uns mal wieder zu einem bisschen positiveren Thema übergehen. Und zwar gibt's ja auch ziemlich viele solche Accessoires, also solche Gimmicks, solche Peripheriegeräte, die man sich dazu kaufen kann und von denen man dann ja auch einen aktiven Effekt hat, beziehungsweise man einfach eine Bereicherung der Spielerfahrung auf jeden Fall hat. Ich denke da gerade, also wir hatten vorher schon ein bisschen über die Arcade-Sticks geredet, aber gerade sowas wie jetzt das Guitar Hero, die Gitarre da einfach, ich weiß nicht, ich hatte das nie so, aber ich glaube, das ist schon richtig krass abgegangen so damals, als das rauskam.
Ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, weil klar, man muss halt nicht unbedingt Gitarre spielen können und kann dann so mit Knöpfen auf der Gitarre dann halt loslegen und zu geilen Songs dann halt eben die Gitarre dann spielen, die Songs lernen und dann irgendwann mit dem Schwierigkeitsgrad höher gehen und das macht dann halt schon Spaß. Also es ist schon so für zwischendurch ein tolles Erlebnis und dasselbe hat man dann auch bei PS Move gehabt. Ich meine, das ist dann halt auch ein bisschen was anderes, aber dass man dann aktiv, wie soll ich sagen, dass man im Spiel halt aktiv beteiligt ist, weil man ja dann dieses PS Move, die Kontrolle in der Hand hat und halt eben sich dafür für das Spiel entsprechend halt bewegen muss.
Genau, ja, und das ermöglicht ja auch nochmal ganz andere also eröffnet einem ganz andere Wege, wie jetzt beispielsweise, man kann dann so Zeug wie, wir hatten es im Resident Evil Cast, man kann dann also Resident Evil Umbrella Chronicles oder Darkseid Chronicles, also gerade solche Rail-Shooter, kann man dann spielen. Es gibt vielleicht andere Spiele, die komplett darauf ausgelegt sind, auf PlayStation Move. Die Ankündigungen in diesem Bereich waren ja schon relativ üppig, sage ich mal. Also man hat ja damals mit Killzone war ja so ein Beispiel.
Genau.
Und ja, aber das ging leider in nicht so eine coole Richtung, aber da kann ja PlayStation Move kann ja nichts, also die Peripherie kann ja da nichts dafür so. Was da auch noch relativ gut dazu passt, ist jetzt aktuell wieder das Virtual Reality, also die VR-Brillen so. Ich muss eigentlich sagen, ich habe von der PlayStation VR nicht so ganz viel gehalten, weil das einfach von der Leistung, die jetzt die PlayStation 4 bietet, ist es nicht so ganz optimal, und auch bei Resident Evil 7 sieht man es dann, wenn man es auf der normalen zumindest spielt, also auf der Pro habe ich es jetzt noch nicht testen können oder habe ich mir noch nichts dazu angeschaut so. Aber bei der normalen PS4 hatte man dann da schon relativ große Einbußen, was Auflösung und Schärfe und so weiter angeht. Jo, aber das ist dann auf jeden Fall eine sinnvolle Erweiterung, die dann auch, klar, das kostet auch mehr, das kostet ja auch 400 € das Teil, aber ich denke, das bringt einem dann vor allem auch für die Zukunft was, und man wird ja jetzt nicht gezwungen, das zu kaufen, oder man ist ja nicht, man hat ja jetzt keinen Nachteil am normalen Spiel, sage ich mal, sondern man kann sich das ja nur als Zusatz dazu kaufen, und das bleibt dem Kunden ja mehr oder weniger selber überlassen, ob er sich das leisten möchte oder nicht.
Ja, und das ist halt das Gute, dass man die Wahl hat. Ich meine, Resident Evil 7 ist ja, also ich spiele das sogar gleich. Nachdem wir aufgenommen haben, will ich da mal kurz reinschauen.
Okay.
Und ich finde halt, wenn die Atmosphäre gut ist, dann ist es halt auch ohne Virtual Reality genießbar. Und auch eben, also man bekommt die Atmosphäre mit. Man ist da schon gut drin, auch ohne Brille, denke ich mal. Deshalb ist das also halt ja, eher optional.
Auf jeden Fall. Also, wie schon gesagt, ohne Brille ist es von der Performance her um einiges besser. Wenn man es jetzt beispielsweise am PC spielt und mit der Brille, ist es dann halt so, dass man halt die Immersion um ein Vielfaches verstärkt, so, aber halt auf Kosten der Grafik oder der Performance dann. Genau.
Und eben das Geld, das man dann dafür ausgeben muss.
Ja, aber das ist ja dann auch so, wenn du das dann wieder umlegst, so, wenn du sagst, okay, ich habe mir jetzt 10 Spiele gekauft konnte jetzt schon 10 Spiele mit der VR-Brille spielen, dann kannst du ja auch sagen, ja, das hat mich jetzt zwar 400 € gekostet, aber ich hatte damit 10 Mal ein richtig cooles Erlebnis, und dann kann man ja auch sagen, ja, hat man ja halt 10 mal 40 € oder so. Also so lege ich mir das immer ein bisschen um, sage ich mal, weil du ja das ja auch relativ häufig nutzt. Ich meine, für eine Konsole bezahlst du ja auch 400 €, und wenn du die dann jeden Tag ein paar Stunden benutzt, dann rentiert sich das auf jeden Fall.
Ja, das stimmt schon. Also da musst du dir recht geben. Und die PSVR-Brille ist ja das günstigste, was es zurzeit gibt.
Genau, das wollte ich vorher auch noch hinzufügen. Das ist so der... Eigentlich ist der Preis richtig gut im Vergleich zur Vive oder zur Oculus Rift so.
Ja, also ist halt für Konsolenspieler vor allem halt, denke ich mal, dass es halt eher schon reizt, eine PS-VR zu benutzen. Weil für die PC-VR-Brillen muss man ja auch noch gute Hardware haben. Also da muss man halt auch schon für den PC mehr ausgeben als für die Konsole. Und dann nochmal für die Brille nochmal mehr ausgeben als für Konsolen. Und das ist dann halt auch schon sehr viel Geld, was man am Ende dann zusammenbekommt. Deshalb ist für VR-Einstieg, denke ich mal, eine PS4 mit halt VR sehr viel günstiger.
Genau. Ich hatte ja die Vive auch schon hier, und wir hatten es ja auch schon geredet. Ich habe da fast 1.000 € bezahlt für das Ding.
Das ist echt, Alter, das ist echt viel Geld.
Und jetzt ist es ja wirklich schon so, wie wir uns das auch gedacht haben, dass sie jetzt schon an neuen Modellen, an neuen Revisionen arbeiten, die dann auch vielleicht ohne den ganzen Kabelsalat funktionieren sollen, die dann vielleicht nochmal optimiert sind, was die Linsen und so weiter angeht und bla bla bla. Also da ist man auf jeden Fall gut beraten, wenn man sich da noch zurückhält, oder wenn man dann eben, wie gesagt, zur PlayStation VR greift im Moment. Ich glaube, da hat man so das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
Auf jeden Fall, und vor allem halt ist die VR, also die Technik allgemein, noch nicht so ganz ausgereift, und es gibt halt wenig AAA-Spiele, die VR bieten. Resident Evil 7 ist jetzt das erste große Spiel gewesen. Und das ist jetzt zurzeit halt nur auf der PS möglich.
Genau, das ist auch auf jeden Fall ein legitimer Punkt. So, ich hatte damals dann auch so ein bisschen die Steam-Bibliothek durchstöbert und da gab es dann halt wirklich nur Zeug, was, also lauter so Minispielzeug und aber das war dann auch wieder eine Frechheit. Das Zeug ist dann halt irgendwo bei 10 Euro losgegangen und hat dann bei 30 Euro aufgehört für irgendwie einen Simulator, in dem ich Bogen schießen oder so kann oder durch ein Labyrinth laufen und so aus der First Person irgendwelche Sachen zaubern als Magi oder so. Das ist mir dann das einfach nicht wert gewesen und deswegen habe ich die Vive dann auch wieder weiterverkauft. So.
Ja, ist halt verständlich.
Genau. Ja, da waren wir ja gerade auch schon so, warum die Spiele jetzt so teuer sind. Also da kann man auf jeden Fall sagen, wir leben jetzt aktuell in einer Zeit, in der sich die Spiele und auch die Technik relativ schnell weiterentwickeln. Also wenn man mal so schaut, was man jetzt die letzten paar Jahre für Sprünge gemacht hat, sei es jetzt im Bereich Internet oder Breitbandausbau oder allgemein so die WLAN-Funktion überall auf der Welt verteilt. Und so ist es eben auch im Bereich der Spiele so. Das wird in einer unglaublichen Geschwindigkeit wird das Zeug besser und moderner und größer. Wir hatten es auch im Open-World-Podcast schon angesprochen und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Entwicklung aus. Das Zeug, das wird immer teurer und teurer und das müssen die Entwickler bzw. auch die Publisher, die müssen das dann irgendwie ja wieder reinholen, das Geld.
Eben, also es ist halt so, dass die immer, also es wird immer versucht, da ein bisschen schönere Spiele, hübschere und eben die Technik dann nochmal ein paar Schritte nach vorne zu bringen, dass man dann hoch aufgelöstere Texturen bekommt, eben noch schönere Animationen, besseres Lip-Syncing oder eben, dass man mehrere Leute hat, die dann Stimmen aufnehmen lassen, dass man die Charaktere halt zum Leben erweckt, sage ich mal. Mhm. Und eben, wenn die Welt dann groß ist oder beziehungsweise wenn man dann eine Open World hat, dann muss man halt umso mehr Arbeit reinstecken und deshalb, also weil eben diese immense Arbeit drin ist und die halt eben manchmal Jahre braucht, um ein Spiel fertigzustellen, sind dann diese Preise halt dann oft nachvollziehbar, weil eben diese immense Arbeit drin steckt.
Genau, da muss man dann auch auf jeden Fall die Entwickler wieder ein bisschen in Schutz nehmen, weil wir ja jetzt doch auch uns eher, also manchmal negativ geäußert haben, was so den Preis angeht, aber man kann das halt auch gar nicht so ganz nachvollziehen, wenn man da selber nicht beteiligt ist an der Entwicklung, was da für Kosten auf einen zukommen, was man da eigentlich für ein Risiko eingeht, wenn man jetzt sagt, okay, wir entwickeln jetzt die nächsten ein, zwei Jahre ein Spiel und dann ist man, glaube ich, über jedes Exemplar froh nachher als Entwickler, was sich für 60 Euro verkauft, um dann eben die Existenz zu sichern und eben weitere Spiele entwickeln zu können.
Ich meine, klar, du kannst dir da zum Beispiel Rise of the Tomb Raider anschauen, wie krass sich dieses Spiel halt entwickelt hat, wie es jetzt mit Rise of the Tomb Raider schon aussieht. Das ist ja schon krass, also diese Haarphysik zum Beispiel oder eben diese hoch aufgelösten Texturen, dieses dynamische Wetter, die ganzen Schneeeffekte, all das Zeug, das ist alles hohe Technik. Und wenn man dann halt ein bisschen zurückgeht und das neueste Tomb Raider mit den bisschen älteren vergleicht, dann sieht man schon einen ganz großen Sprung. Und ich denke mal, dass jeder Gamer solche Neuerungen halt willkommen heißt.
Auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, und dann, also das ist jetzt alles so, sind jetzt alles so Punkte gewesen, bei an denen wir irgendwie Kohle ausgeben und bei denen, also ja, wo in denen wir eben auch bereit sind, Kohle auszugeben, aber ein großer Punkt, der jetzt auch noch dazukommt, wenn man da eben auch ein richtig krasses Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt, sind gerade so die Angebote auf Amazon, Steam und den weiteren Plattformen. Also wenn ich das Wort Sales höre in Verbindung mit Steam, dann muss ich immer so unwillkürlich an diese Humble Bundles denken, wo man dann keine Ahnung wie viele Spiele für einen Dollar oder so bekommt. Und das ist ja schon richtig krass so. Also da lässt man sicher auch nochmal einen Haufen Geld liegen, beziehungsweise nimmt irgendwelche Spiele mit, die man dann vielleicht gar nicht spielt, weil sie einfach so dermaßen günstig sind im Moment. Also ich muss da nur meine Steam-Bibliothek anschauen, da habe ich Zeug drin, von dem ich gar nicht mehr genau weiß, wann ich es gekauft habe, warum ich es gekauft habe. Ich weiß aber ganz genau, dass ich wahrscheinlich nie dazu komme, das Zeug zu spielen.
Ja, das ist halt das Problem. Ich meine, bei mir ist es nicht wirklich anders. ich versuche halt immer aufzupassen, wenn ich da Angebote sehe, dass ich da nicht zu viel ausgebe oder Spiele kaufe, die ich gar nicht spielen werde. Aber ob willkürlich oder nicht, das ist einfach, das kommt einfach, das passiert. Man sieht diese Preise, man denkt sich, ja, kann sein, dass ich das mal spiele. Es ist halt besser, dass ich das jetzt kaufe, weil es günstig ist, und dann kauft man das, dann kauft man das nächste Spiel und dann sieht man noch ein Bundle und holt nochmal 10 bis 12 Spiele dazu und am Ende spielt man davon vielleicht ein bis zwei Spiele.
Genau, ja, heute sind wir ja richtig gut im Überleitungen machen. Das würde uns nämlich direkt zum nächsten Punkt bringen, nämlich zu dem sogenannten Pile of Shame. Wie du schon sagst, im Online-Bereich, im digitalen Bereich häuft man da unglaublich viele Spiele an, sei es jetzt durch die ganzen Sales oder diese Sonderangebote oder eben aufgrund von anderen Einflüssen. Ich sag da nur gerade so, also mir fällt da jetzt auch wieder spontan einfach ein, gerade Nioh als Beispiel. So, das ist jetzt ein Spiel, das kostet jetzt auch 60, 70 Euro, wenn man es sich direkt holt, aber das wird einfach überall wird's schon wieder gelobt, das hat richtig gute Reviews bekommen, richtig gute Testergebnisse und so weiter und so fort. Wenn man sich sowieso, wie wir jetzt in diesen Kreisen bewegt, in YouTube, Facebook und auf den ganzen anderen Plattformen so, dann bekommt man immer mal wieder so häppchenweise was mit zu Nioh und dann möchte man sich's eigentlich direkt wiederholen, obwohl man jetzt eigentlich noch genug anderes Zeug zu spielen hätte. Ich hätte beispielsweise noch ein Yakuza, was mich noch etliche Stunden beschäftigen könnte. Ich habe, wie gesagt, noch das Heroes of Might and Magic, was ich noch gern fertig spielen würde. Und meine Liste, die ich irgendwie in Steam noch habe oder die ich in der Excel-Tabelle, in der ich das ganze Zeug abgespeichert habe, was ich noch spielen will, die brauche ich ja, glaube ich, dieses Jahr gar nicht mehr rausholen. Da werde ich gar nicht mehr fertig mit dem Zeug.
Das war bei mir auch jetzt so ein bisschen in hastig. Also ich habe da jetzt die PS4 ja im Oktober gekauft. Und mit dem Kauf der PS4 kamen, glaube ich, so um die 20 bis 25 Spiele dann direkt auf die Festplatte.
Und oh ja.
Das war jetzt vor allem, weil da jetzt noch PlayStation Sales waren, also im Store. Und da habe ich halt nochmal zugegriffen, weil das halt günstig reizt dann halt ein bisschen. Und ich habe da jetzt halt über 20 Spiele auf der Konsole und muss da jetzt mehr als 10 davon durchspielen erstmal. Und die Frage ist, komme ich da überhaupt dazu?
Ja, also es ist echt ein Phänomen, wie man da eben kommt, wie man dazu kommt, so viele Spiele anzuhäufen. Also ich glaube auch ein weiterer großer Punkt ist einfach, dass man als Gamer, dass man da auch einfach das ganze Zeug mitnehmen möchte, so dass man alles erleben möchte. Und gerade heutzutage ist es ja so, dass es auf jeder Plattform gibt es diverse Exklusivtitel, also auf der Xbox, beziehungsweise ja doch auf der Xbox jetzt gibt es jetzt zwar weniger, die mich persönlich reizen, aber gerade auf der PS4, also ein Last of Us oder die ganze Uncharted-Reihe so, also das wäre schon Grund genug, mir jetzt nur eine Sony-Konsole zu holen.
Ja klar, deswegen habe ich mir auch eine gekauft, also gerade wegen den Exklusivtiteln.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Ding. Ja, weil man ja auch nur ein Mensch ist, hat man dann natürlich auch noch private bzw. berufliche Verpflichtungen, was dann eben in einem Zeitmangel bzw. einer begrenzten Zeit resultiert, die man dann zur Verfügung hat. Und ja, wir hatten es vorher auch schon angesprochen, es gibt so Spiele wie Hearthstone, was ich spiele, du spielst Final Fantasy Online und das sind einfach Teile, das sind einfach Fässer ohne Boden, das kann man den ganzen Tag rauf und runter spielen, das Zeug ist so extrem groß und vielseitig und zeitfressend, ja, das ist auch ein richtig krasser Punkt, der da mit reinspielt, würde ich sagen. So, ich weiß nicht, kannst du mal einen kurzen Überblick geben, wie viel Final Fantasy XIV du schon gespielt hast oder so überschlagen einfach?
Ja klar, also das kann ich gerne machen. Ich hatte eben mit der Closed Beta schon in 2013 war das angefangen und seitdem bin ich halt regelmäßiger Spieler. Und in Final Fantasy XIV ist es ja so, du musst halt alle 2 Monate ungefähr 25 Euro bezahlen für die Spielzeit. Und optional kann man dann klar auch im Shop irgendwelche Reittiere oder Mounts halt eben kaufen oder Kleidungen, solche Kleinigkeiten. Die sind aber nicht so wichtig. Am wichtigsten ist halt, dass man da irgendwie halt, wie du schon gesagt hast, irgendwie halt gefesselt dran sitzt. Und man hat irgendwie das Gefühl, so den Drang, dass man immer spielen muss, weil man dann denkt, ja, ich könnte jetzt ein bisschen im Rückstand sein, wenn ich jetzt 1 bis 2 Tage nicht spiele. Und deshalb spielt man dann regelmäßig schon fast jeden Tag. Und bei mir sind es jetzt schon auf jeden Fall mal über 2500 Stunden an Spielzeit eben.
Ja, also auf jeden Fall so. Und was eben auch noch ziemlich mit reinspielt, sind solche kostenlosen Spiele, gerade bei, also wenn man PlayStation Plus Mitglied ist, das bin ich jetzt auch schon seit mehreren Jahren so, da bekommt man ja regelmäßig Spiele, das sind jetzt nicht unbedingt die besten Titel so, aber also da kommt schon einiges zusammen an Zeug, und ab und zu sind halt dann doch mal so Spiele, also beziehungsweise gerade irgendwelche Indie-Spiele, die mich jetzt interessieren, wie ein Titan Souls oder sowas. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich noch alles in der Bibliothek habe, aber da gab es, wie gesagt, auch schon einiges. Und das ist eben auch was, das würde ich auch auf jeden Fall zum sogenannten Pile of Shame dazu zählen, weil das hilft natürlich nicht unbedingt weiter, wenn man dann kostenlos auch noch Spiele also bekommt.
Ja eben, das ist ein großes Problem, weil, guck mal, das ist jetzt so, ich hatte Titan Souls als Beispiel zu nennen, das war jetzt schon auf meiner Steam Library. Und jetzt ist es auch noch auf meiner PS Vita wegen PS Plus und jetzt auch noch auf der PS4. Und ja, aber durchgespielt habe ich es halt noch nicht, auf gar keiner Plattform.
Ja, das ist auch ein bisschen schade, finde ich, dass ich dann gerade richtig gute Spiele, auch im Indie-Bereich, dass man dann sich da eher weniger Zeit nimmt und dann eher sich auf die großen Spiele, auf die AAA-Titel und ganz, ganz selten mal vielleicht auf ein Indie-Spiel einlässt. So, das merke ich auch oft bei mir.
Ja, das ist halt so, naja, wie soll ich sagen, Indie-Spiele werden halt nicht so sehr beworben wie halt AAA-Titel, und das ist halt auch dann, das spielt eine große Rolle, wie die Leute dann halt eben spielen oder beziehungsweise kaufen.
Genau. Ja, ich glaube einfach, dass das auch in der Natur des Menschen so ein bisschen drin ist, dass er oftmals das möchte, was er einfach nicht hat. Ich mag das bei mir selber. Oder dass er auch einfach neue Sachen möchte, so immer wieder das Zeug aktualisieren, immer wieder neues Zeug dazu kaufen, obwohl man genau weiß, man hat eigentlich noch genug Zeug, was man spielen könnte, so.
Das ist halt schon fast eine Sucht. Also bei mir merke ich das ja auch. Eben noch, also Yakuza Zero, okay, da bin ich jetzt schon durch, aber ich habe halt noch die zwei Metro-Teile, Redux auf der PS4, dann noch Little Big Planet 3, und die Uncharted-Trilogie. Und die muss ich halt alle noch durchspielen. Aber lieber will ich mir jetzt Nioh kaufen und Nioh zocken.
Genau, ja, so ging es mir aber Yakuza auch. Ich war eigentlich schon, gedanklich war ich schon wieder ein bisschen weiter und habe mir überlegt, wann ich dann eigentlich Nioh, beziehungsweise dass ich jetzt eigentlich Nioh gern spielen würde. So, ey, ist das schon ein bisschen krank so.
Ja, wie gesagt, das ist halt schon fast eine Sucht, was wir haben.
Ja. Ja, aber ich finde es auf der einen Seite, finde ich es auch gar nicht schlecht. Man hat so, mal angenommen, man hätte jetzt wirklich die Zeit, dass man das alles spielen könnte, so, dann hat man ja eine riesen Auswahl an Zeug. Man kann sich zwischen Konsolen-Exklusivtitel, man kann sich zwischen PC, zwischen Indie-Zeug, kann man sich entscheiden. Wenn man dann noch die Kohle dafür hat, kann man sich sogar sowas wie die PlayStation VR dazu kaufen. Und dann hat man also, im Moment ist es, also es gab bestimmt keine bessere Zeit, es gab noch nie eine bessere Zeit, um Videospieler zu sein. So muss ich den Satz formulieren.
Da muss ich dir sogar recht geben. Ich meine, vor allem, also, du siehst ja die ganzen Termine, die ganzen Releases, die jetzt anstehen, und das ist echt schon ganz, ganz groß, was da jetzt alles ansteht und was da jetzt alles kommt. Und ich bin als Gamer halt auch sehr aufgeregt, was das angeht. Vor allem halt jetzt Tekken 7 und die Expansion für Final Fantasy, die sind alle in demselben Monat. Kurz danach kommt Final Fantasy 12 als Remaster. Und irgendwo in diesem Raum sind dann halt noch ein paar Releases, die ich unbedingt zocken will. Und das Geld, das ganze Geld, das dann halt ausgegeben werden soll, ich weiß gar nicht, wie ich das auf die Reihe bekommen soll, halt so viel Geld anzusammeln.
Ja, genau. Also bei mir ist es dann eben auch vor allem die Zeit so, dass ich weiß gar nicht so, jetzt haben wir ja das Podcast-Projekt noch gestartet, so, das kommt dann auch noch dazu. Klar, das macht auch mega Spaß und so, aber irgendwann, also der Tag hat halt nun mal nur 24 Stunden so, und wenn du dann halt normal arbeiten gehst und dann auch noch sowas hobbymäßig nebenher machst, dann bleibt halt nur noch eine begrenzte Zeit, in der du dann wirklich aktiv spielen kannst, so. Aber wie gesagt, ich find's auch mega angenehm, dann einfach die Auswahl zu haben, und jo, man hat eigentlich eine riesen Bibliothek, man hat Online-Zeug, man hat physisch hat man Zeug, Man kann eigentlich auf alles kann man zugreifen. Man kann alles innerhalb von weniger, also von kurzer Zeit kann man runterladen. Also gerade so die größeren Titel, was ja früher undenkbar war, mit gerade bei Battlefield oder bei COD, so inzwischen ist das Zeug ja 50 bis 100 Gigabyte groß. Das war ja früher auch ein richtig großes Problem, warum man dann auch alles auf alles in physischen Datenträgern ausgeliefert hat. So heute geht es ja alles online und das finde ich, wie gesagt, schon eigentlich ganz angenehm, dass man alles auf alles Zugriff hat, was man eigentlich möchte. Man kann innerhalb von wenigen Klicks kann man sich einen Key kaufen und hat dann sofort Zugang zu dem Spiel.
Ja, das ist auf jeden Fall klar. Also auf der PS4 ist es ja sogar so, dass man ein Spiel halt also nur zum Teil runterlädt und dann schon anfangen kann zu spielen, während das Spiel dann halt fertig geladen wird.
Genau.
Das sind halt solche Dinge, die dann, ja, die regen halt an. Also man geht einfach in den Online-Store und findet was Schönes, kauft sich das und lädt halt ein bisschen runter und startet dann schon mit dem Spiel. Und ja, das sind halt solche Dinge, die ein Gamer auf jeden Fall mal begrüßt und die halt auch schon halt behilflich sind, also direkt einfach in das Spiel zu starten, dass man da nicht so lange warten muss.
Optimaler Komfort, dass es einfach am angenehmsten ist, dass man eigentlich nicht mehr viel machen muss, außer den Geldbeutel rauszuziehen oder beziehungsweise bei PayPal oder so ein Passwort einzugeben. Das bekommt der Kunde dann noch hin.
Ja, klar, also so viel muss ja noch sein, ne?
Ja. Ja, dann würde ich hiermit das aktuelle Thema auch wieder abschließen. Also du hast noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest, Dennis?
Ja, also da hätte ich jetzt nicht wirklich viel zu sagen, nur halt eben nochmal kurz da ein bisschen zu erwähnen. Also ich bin eigentlich ein ganz großer Fan von Arcade-Sticks und deswegen schmerzt mich das halt, dass ich das jetzt verkaufen musste, was ich hatte. Aber es war halt auch teils die Kompatibilität, weil das auf der PS4 und auf dem PC nicht so richtig funktioniert, sondern halt eher auf der PS3. Und deswegen, wenn ich jetzt hingehe und mir einen neuen kaufen wollte, der halt auf PS4 funktioniert und der stabil ist, dann müsste ich jetzt ungefähr so 180 bis 200 Euro dafür ausgeben. Das ist dann auch wieder schön viel Geld.
Ja. Ja, die Gamer haben es nicht leicht heutzutage.
Nee.
Ja, das war doch auf jeden Fall ein nettes Schlusswort, würde ich sagen. Ich möchte kurz vor dem Ende möchte ich euch nochmal auf die Plattform hinweisen, auf denen wir vertreten sind. Also wie eingangs schon erwähnt, besucht uns auf Soundcloud, auf iTunes, auf YouTube. Sucht dort einfach nach Sound of Gaming, alles zusammengeschrieben und ihr werdet auf jeden Fall fündig. Was wir so für die Zukunft geplant haben, wir haben jetzt momentan noch eine Webseite in Arbeit, die wir fleißig weiter ausbauen. Das dauert natürlich alles seine Zeit, weil wir jetzt auch keine großartigen Programmierer sind, wir zwei. Dann nochmal danke an alle, die uns jetzt schon hören. Und ja, also wie gesagt, uns würde es am meisten helfen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr unser Zeug kommentiert oder wenn ihr einfach euren Kumpels bzw. euren Freunden, euren Freundinnen, irgendwelchen Leuten, allen Leuten, die ihr kennt, wenn ihr denen so sagt, was wir hier so machen und einfach vielleicht eine Empfehlung aussprechen oder dass die das auch weitergeben. So, das würde uns auf jeden Fall freuen und weiterhelfen. So.
Auf jeden Fall.
Jo, dann bedanke ich mich wie immer bei dir, Dennis. Es war auf jeden Fall ein richtig interessanter Podcast heute.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand, dass das eigentlich ein ganz kurzes Gespräch war zwischen uns. Also die Themen waren halt, die sind allgegenwärtig und vor allem heute spielt das eine ganz große Rolle. Deswegen finde ich, dass das Thema doch recht interessant ist. Und bedanke mich ebenfalls bei dir.
Jo, also dann macht's gut, Leute, und wir hören uns bald.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.